Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und das Odyssey-Signal ist weiter stark.
UHF is good.
UHF is good.
Touchdown confirmed.
Touchdown confirmed. Jawoll, das gibt's nicht. Hört mir einfach mal zu.
Freude über die Marslandung der NASA am Montag früh. Freude allerdings nicht im Profi-Fernsehen, sondern in einem Hobbyprojekt in Bild und Ton. Dazu in der zweiten Hälfte des Medienmagazins vom 11. August 2012 mehr. Vorher geht es ein bisschen um Transparenz beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. Er erneuert sein Fernsehen. Das war auch dringend nötig. Warum das nötig war, woher die Kollegen das wussten und was sich ändern wird, also in der ersten Hälfte und natürlich wie immer.
Mut zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Die Ferien haben ihr Ende gefunden in Berlin und Brandenburg. Die Olympischen Spiele enden morgen. Also kann man, glaube ich, ganz gut zum Regelbetrieb im Fernsehen wieder übergehen. Man kriegt dann die nötige Aufmerksamkeit. Aber Regelbetrieb war dem RBB in diesem Fall nicht genug, sondern man versuchte, das Programm aus bestimmten Erkenntnissen heraus neu zu strukturieren, mit einem neuen Design zu versehen, um anzuschließen an moderne Sehgewohnheiten und vielleicht auch neues Publikum zu gewinnen. Was gucke ich eigentlich im RBB? Ich gebe da mal was vor. Also in dieser Woche hat mich besonders interessiert die Strittmatter-Doku zu seinem 100. Geburtstag. Strittmatter wurde da als sehr umstrittener Schriftsteller gezeigt, der seine eigene Vergangenheit geleugnet hat. Eine sehr interessante Dokumentation. Dann habe ich noch gut in Erinnerung 20 Mal Brandenburg. Dieses Projekt wurde auch mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Ebenso auch 24 Stunden Berlin. Also es sind immer so eine doch eher hochwertige, nachhaltigen Sachen, die mich am RBB-Fernsehen anziehen. Aber auch unterhaltsame Sachen, die irgendetwas mit dieser Region zu tun haben. Also die ich nicht woanders geboten bekomme. Zum Beispiel die so etwas, dann doch, kann man schon sagen, Spielshow der Sonne entgegen. Oder auch Kesslers Expedition. Da führte ein Format weiter, was also auch schon in den 70er Jahren beim Bayerischen Rundfunk gemacht wurde. Einfach mal losfahren und sehen, was da so viele Leute einem über den Weg laufen oder in dem Fall mit seiner jüngsten Expedition das Klapprad kreuzen. Es gibt natürlich auch Sendungen, die offenbar nicht für mich gemacht sind und diejenigen, die sich vom RBB nicht angezogen fühlen, sind natürlich den Programmmachern die liebsten insofern, weil sie die bekommen wollen. Da gibt es dann so einen sportlichen Ehrgeiz und ab Montag startet nun der RBB auch um mich und auch vielleicht Sie jetzt gerade am Radio zu interessieren, mit dem Slogan volles Programm. Und so war es natürlich nur folgerichtig, dass ich mich in der Chefetage umgehört habe bei der Programmdirektorin Claudia Notelle und fragte sie zunächst: Frau Dr. Notelle, das neue Programm wirbt mit dem Claim das volle Programm. Was war denn das RBB-Programm vorher?
Es war immer ein volles Programm, aber in der Wahrnehmung unseres Publikums war das RBB-Fernsehen sehr geprägt durch die regionale Information. Ganz klar in Verbindung gebracht mit der Abendschau, mit Brandenburg aktuell, mit ZIP, mit RBB um 6, mit all dem, was wir im Vorabend haben. Und dann nochmal um 21.45 Uhr die nachrichtliche Strecke. Und jetzt ist der Gedanke klar zu machen, wir machen viel mehr als das. Und es lohnt sich auch dafür, das RBB-Fernsehen einzuschalten. Ein interessantes Kulturmagazin aus der Region. Oder auch regionale Unterhaltung, die hier verwurzelt ist. Auch das bieten wir auf verlässlichen Sendeplätzen. Das ist der Gedanke der neuen Struktur, der neuen Sendestruktur und auch dessen, wie wir das RBB-Fernsehen sehen. Und deshalb das volle Programm.
Woher wissen Sie ganz genau, dass das Publikum Sie nicht als Vollprogramm wahrgenommen haben? Denn die eigentlichen Einschaltquoten jeden Tag, die spiegeln ja nur den quantitativen Bereich wider. Und was mussten Sie machen, um das zu erfahren?
Wir haben eine Studie gemacht, eine Positionierungsstudie in Auftrag gegeben, in der wir genau das abgefragt haben. Was für ein Image hat unser Fernsehprogramm? Wie schätzen die Brandenburger und Berliner das Programm ein? Was verbinden sie damit? Wo sehen sie unsere großen Kompetenzen und wo sehen sie Defizite? Und das hat ganz klar gezeigt, regionale Information ist die große Kompetenz, Aktualität ist die große Kompetenz, Defizite in dem Punkt Überraschung, können wir was Überraschendes machen und Unterhaltung. Das sind die Punkte, wo sie gesagt haben, da könnte das Programm noch etwas nachlegen. Oder wir haben auch gemerkt, dass Menschen, die beispielsweise ein starkes Interesse an Kultur haben und an Kulturmagazin, gar nicht wissen, dass wir ein Kulturmagazin machen. Also auch dort klar, da ist Nachholbedarf.
Inwieweit hat es Sie gewurmt, dass man immer mit der Statistik hausieren ging in den Rundfunkräten oder auch in den Printmedien, dass der RBB die sogenannte rote Laterne unter den dritten Programmen hat.
Das ärgert natürlich sehr, wenn das immer herausgestellt wird und gesagt wird, die Resonanz ist so schlecht. Und wir haben das ja auch selber gespürt. Wir haben ja gespürt und uns gefragt, wo ist das Publikum geblieben, das wir im Jahr vorher noch ganz gut erreicht haben. Und haben auch klar gesehen, es war zu viel Stillstand. Wir mussten mehr verändern und mehr am Programm tun und haben daraus unsere Schlüsse gezogen. Wohl wissend, dass Quote nicht alles ist. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir wissen, dass ein Krimi, ein Tatort anders eingeschaltet ist als ein hochanspruchsvoller Dokumentarfilm. Deshalb Quote ist nicht der alleinige Maßstab, aber in sich muss ein Programm erfolgreich sein und muss auch wahrgenommen werden. Und das war für uns ein ganz starker Anreiz, da jetzt ranzugehen.
Andere ARD-dritten Programme, die haben teilweise sehr, sehr viel mehr Geld als der RBB. Inwieweit müssen Sie jetzt sozusagen aus nichts etwas machen oder aus sehr wenig etwas machen, was Sie dann aber auch im Konkurrenzumfeld, also es steht ja nicht immer im Abspann, dieser Film kostete so und so viel 1000 Euro, sondern das ist ja dem Zuschauer letzten Endes egal, weil er bundesweit dieselbe Gebühr bezahlt.
Ja, also wir müssen mit weniger Geld auskommen als andere dritte Programme. In Teilen profitieren wir aber auch von den anderen dritten Programmen, die dann mehr Sendungen herstellen, die wir übernehmen können und die wir auch bei uns ausstrahlen. Gleichzeitig gilt aber auch hier Not macht erfinderisch. Also es ist eine sehr hohe Kreativität da, weil wir eben nicht die gewohnten Formate einfach kopieren können und sagen, das machen wir jetzt auch, sondern wir müssen uns andere Dinge einfallen lassen, wie es denn bei uns aussehen könnte und sein könnte. Und da entstehen wirklich interessante Möglichkeiten und Umsetzungsformen.
Ja, zum Beispiel ein völlig neues Format, wie ich finde, ein Late-Night-Konzept, aber gepaart mit sehr viel Comedy-Elementen. Sagen Sie etwas noch dazu? Es startet am 16. August, auch in Verbindung mit einer bekannten Fritz-Figur.
Ja, mit Chris Guse. Das ist Guse Berlin, die Show, die niemals schläft, so wie er sie selber nennt. Das macht schon deutlich, es geht wirklich um Late-Night. Und das war wirklich eine Entdeckung für uns, ausgegangen von einer Weihnachtskarte, die Chris Guse letztes Jahr verschickt hat für Fritz, also die Fritzen haben sie verschickt. Ein Video da drin, wo wir gemerkt haben, was steckt da für ein Talent hinter, ungewöhnliche Videos zu produzieren. Die stehen seit einiger Zeit dann einige seiner Produktionen auch online, die konnte man bei YouTube anschauen. Und dann haben wir gesagt, ja, da kann man viel mehr raus machen. Das ist etwas, das wirklich auch ein größeres Publikum erreichen könnte und sollte. Das ist ein Konzept, in dem er auch auf aktuelle Ereignisse der Woche durchaus eingeht, auf Filmsequenzen, wo er plötzlich selbst eine Rolle drin spielt. Es gibt eine Szene, in der Obama singt, das stellt er sich mit rein, elektronisch getrickst natürlich, und singt mit. Das ist ein sehr ungewöhnliches Format und ich bin sehr gespannt, was zum einen unser Stammpublikum dazu sagt und ob wir auch die neuen Zuschauer damit erreichen, ob sie das finden, sei es dann im linearen Fernsehprogramm oder auch nonlinear in unserer Mediathek.
Dr. Claudia Notheller, RBB-Programmdirektorin, und zu Guse Berlin gleich von Chris Guse selbst. Nochmal zurück in die RBB-Chefetage. Stefan Ababanel gehört dazu. Er ist Chef der Programmplanung des Programmdesigns und ich fragte ihn natürlich zum neuen Layout, zum Design. Wenn man ein Design auffrischt, dann ist man normalerweise doch so geneigt, alte Elemente mit ins neue Programm zu nehmen, die aufzuhübschen. Und am besten ist es, wenn die Zuschauer es gar nicht merken, aber im Unterbewusstsein tatsächlich das Gefühl haben, hier hat sich was verbessert. Wie wird man das neue Programmdesign am 13. August wahrnehmen? Ist das was völlig Neues oder haben Sie auf alte Elemente gesetzt?
Es ist beides. Also man muss vorher klar festlegen, was man erhalten will. Da ist beispielsweise eine Hausschrift, das ist bei uns die Interstate. Da ist das Rot, da ist das Logo. Früher war es ein Bogen, den haben wir rausgenommen, aber da muss man eine klare Verabredung haben. Dann gibt man das an Agenturen und bittet sie, unter diesen Voraussetzungen loszulegen. Es soll ganz nach RBB aussehen und es soll ganz anders sein. Das ist die große Kunst. Ich glaube, es ist hier gelungen, weil wir mit einem zentralen CI-Element, wie man so schön sagt, mit dem Logo spielen. Jeder, der das Logo kennt, wird sofort das Programm identifizieren. Also wir haben eine total reduzierte Variante gewählt, die aber, glaube ich, mit großer Leichtigkeit daherkommt.
Was mich irritiert hat, war, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, der Claim, das volle Programm, weil damit hatte schon mal Sat.1 geworben, um auf die Umstellung auf die vollen Uhrzeiten hinzuweisen, also immer 20 Uhr gegen die Tagesschau zu senden, das ist damals gescheitert. Möglicherweise ist das eine Assoziation eines, der sich ständig mit Medien beschäftigt. Haben Sie diesen Claim getestet?
Wir haben ihn nicht getestet, aber wir haben recherchiert, wo er aufgetaucht ist, wo er verwandt wird. Es ist relativ wenig, in der Tat seit 1, aber das ist lange her. Ich glaube, im kollektiven Gedächtnis des Publikums nicht mehr vorhanden. Bei uns Medienfachleuten sicherlich ja. Wir haben geguckt, ob er auch frei ist, ob er in letzter Zeit verwandt wurde. Das ist nicht der Fall gewesen. Da haben wir gesagt, wir machen das gerade in Kombination mit RBB. Ist es neu und wir fanden ihn so umgangssprachlich. Man spricht ja auch sonst so das volle Programm. Das passt zu uns und haben uns dann entschlossen, immer mit einer begrifflichen Kombination, also mit Begeisterung, Leidenschaft oder auch mit spielerischen Dingen wie Heimatkunde für regionale Kompetenz oder ähnliches.
Das war Stefan Ababanel, er ist Chef der Programmplanung des Programmdesigns im RBB. Das ist jetzt Elvis Presley. Radio 1 Medienmagazin. Ich sage deswegen nochmal Radio 1, weil Sie gleich eine Stimme hören werden, die ja vornehmlich Fritz-Hörer kennen. Das ist nämlich Chris Guse, ein junger, froher, witziger Moderator, der auch in der anderen ARD, das heißt also um Köln herum, seine Stimme mal ausborgt. Aber eigentlich hat ihn jetzt das RBB-Fernsehen gekauft. Und aufgefallen, Sie haben es vorhin gehört von der RBB-Programmdirektorin, ist der wegen Late-Night-Elementen im Netz. Und ich fragte Chris Guse in seiner Kreuzburg, so nennt er seine WG, mit Dachterrasse und eigenem angeschlossenen Studio, warum er, wenn er denn schon Internet macht, und das ist ja ein Medium, was dann doch Zukunft hat und wo man eigentlich das Oldschool-Medium Fernsehen gar nicht mehr braucht, wenn man sein eigener Sender sein kann, seine eigene Community kriegen kann, seine eigene Beachtung und man kann sogar damit auch Geld verdienen, wie wir wissen, warum er also sich zum Fernsehen hingezogen fühlt.
Das hat mich da ja nicht hingezogen, sondern wir haben ja angefangen, im Netz diese Sendung zu machen und dann hat der RBB gefragt, ob wir das nicht auch im Fernsehen machen wollen. Und da ich ein großer Fan von Wayne's World bin und ich das durchaus angebracht finde, eine Show, die man in der eigenen Wohnung macht, natürlich auch im Fernsehen zu bringen, warum nicht? Aber es ist jetzt nicht so. Ich meine, wir sind in einer luxuriösen Situation. Wir haben ja keine Konzepte geschrieben oder gesagt, wir wollen unbedingt was im Fernsehen machen und jetzt gucken wir mal, was uns dazu einfällt. Sondern der Weg war ja der, dass wir im Netz das Ding gemacht haben und zwar aus Jux und Dollerei. Und dass das jetzt dann werden wir mal sehen, ob alles klappt. Wir sind ja voll im Zeitplan. Am 16.8. dann auch wirklich läuft. Ja.
Also man hat dich gezwungen mit Geld. Sag's doch einfach.
Nee, um Geld geht's nicht. Voll der Klischeesatz, ne? Ja, ja. Nee, es geht aber wirklich nicht um Geld, weil wir arbeiten ja alle, die diese Sendung machen, und es sind ja nur drei, vier Leute, arbeiten alle bei Fritz und das ist unsere Heimat und da ist auch das Herz. Und diese Videogeschichte ist ja auch damit entstanden, dass wir eben bei Fritz oft ja auch jetzt so Videos machen. Du hast es ja schon so schön gesagt, das Internet könnte sich durchsetzen irgendwann mal. Und daraus ist es ja nur entstanden. Also das ist ja entstanden, weil wir Spaß daran haben. Und klar ist es cool, jetzt nochmal 2, 3 Scheinwerfer dazu zu holen. Was genau dann in der Show passieren wird, werden wir dann einfach auch sehen am 16.8., weil das steht einfach auch noch nicht so fest.
Ist das Konzept, dass man keins hat?
Das Konzept ist interessanterweise das, und da habe ich großes Glück, mit Menschen wie der Sue zusammenzuarbeiten und auch dem Simmer, dass wir es bisher, wenn man die Shows, die es ja im Netz schon gibt, sieht, das ist wirklich so, dass wir uns abends getroffen haben und gesagt haben, was beschäftigt uns gerade, was geht mir auf den Keks, über was habe ich mich krank gelacht in den letzten Tagen, und dann hier hingesetzt haben und die Kamera angemacht haben. Ich vermute, das wird langfristig nicht durchhaltbar sein in einem Fernsehsender, aber bisher, werden wir sehen, was passiert. Late Night heißt es auch einfach nur deswegen, weil wir ja irgendeinen Begriff finden müssen, nicht? Du weißt ja, was ist der Untertitel deiner Sendung,
Jörg? Das Medienmagazin. Selbsterklärend.
Und Late Night ist halt auch so, okay, wir haben einen Typ, der am Tisch sitzt und es ist abends, ja, insofern Late Night. Aber
du hast einen Sidekick, einen weiblichen.
Nee, das ist kein Sidekick, nein. Das ist meine Chefin. Also das ist wirklich die Frau, die hier den Laden zusammenhält und die darauf achtet, dass das nicht ganz aus dem Ruder läuft. Die Sue Holder, die ist wirklich dafür verantwortlich, dass wir haben ja Sendezeiten, nicht? Was ist bei dir? Zwei Stunden, eine Stunde? Wir haben eine halbe Stunde und diese halbe Stunde muss eingehalten werden. Das geht nicht, dass man da 35 Minuten macht und so weiter. Und darauf zum Beispiel achtet sie. Sie achtet darauf, dass hier bestimmte Wörter nicht auftauchen, wo wir einfach sagen, wir wollen keine Fäkalwörter benutzen. So passiert aber manchmal, ne? Solche Sachen. Und jetzt habe ich den Faden wieder verloren.
Du sollst ein bisschen Werbung machen für deine Sendung, das Format erklären, dass man einschaltet, nicht, dass man aufgrund des Interviews sagt, ach nee, das ist ja völlig uninteressant.
Das ist natürlich jetzt eine Drucksituation, weil ich bin nicht zuständig dafür, Werbung für die Sendung zu machen. Ich mache das ja einfach und es gibt ja viele andere Menschen, die bestimmt dafür Werbung dann hoffentlich machen werden. Aber was in der Sendung passieren wird, ist, dass wir auf einer Kreuzberger Dachterrasse sind. Wir haben eine Woche, die hinter uns liegt. Am Donnerstagabend ist die Woche fast vorbei, für die meisten Berliner sowieso. Und kurz bevor es auch für uns nochmal dahin geht, in die Stadt loszuziehen und die zu erleben, werden wir halt schauen, was hat die Woche für uns gebracht, was hat uns interessiert, was liegt an. Wir hatten ja schon jetzt dabei, wir hatten Ahmadinejad dabei, wir haben ja mit Klaus Kleber und Ahmadinejad zusammen ein Interview bestritten. Ich habe mit Obama zusammen gesungen. All diese Dinge werden sicherlich natürlich auch im RBB-Fernsehen dann passieren, ja.
Jetzt weiß man, dass du eigentlich ja Spaß haben willst, dass du unterhalten willst, dass du kein Konzept in dem Sinne hast, dass du weißt, so wie bei Brecht, die Fabel meiner Inszenierung kann man in zwei Sätzen wie folgt zusammenfassen. Aber vielleicht lässt sich ja das psychologisch ergründen, was du eigentlich bist, wer du bist, wenn du vielleicht ein bisschen von deiner Kindheit erzählst. Da liegen ja so doch dann immer so die Anker der späteren Verwerfungen. Wie bist du aufgewachsen? Du bist Berliner und dann?
Jetzt gehen wir ja sehr ins Private, Herr Wagner. Ja. Ja, ich bin in dieser Stadt aufgewachsen, im amerikanischen Sektor. Das heißt also, ich bin
vor 61 geboren?
Vor 63 dann geboren. Nee, wann war? Ja, genau. Ich habe übrigens auch Geschichte studiert, meine Kompetenzen. Ja, bin dann hier aufgewachsen in West-Berlin, habe da natürlich relativ schnell die Wende mitbekommen, habe das alles nicht verstanden. Da finde ich übrigens interessant, wir haben neulich mal darüber gesprochen, dass man, wenn man in seine Kindheit zurückdenkt, also ich wusste nicht, dass es die DDR gibt zum Beispiel. Das ist ganz komisch, obwohl wir jedes Wochenende über...
Zu viel Bildzeitung gelesen, wegen der Gänsefüßchen oder was?
Gar nicht. Also wir sind jedes Wochenende wie jede klassische Westberliner Familie irgendwo nach Niedersachsen gefahren. Falls die Russen mal dicht machen, hatte ja jeder da so ein Blockhäuschen und hat da am Wochenende haben wir alle zusammen Rasen gemäht. Und aber was sozusagen in diesen zwei Stunden passiert ist, von Helmstedt bis nach Dreilinden und umgekehrt, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Gut, wir schweifen ab, ne?
Ja, aber das hast du ja mit vielen Jugendlichen gemein, die dann jetzt mehr, was weiß ich, mit dem Computerspiel im Auto auch nicht wissen, wo sie sind. Aber was hat das jetzt wirklich zu tun mit deiner Kindheit? Hattest du eine schwere Kindheit dadurch, dass du praktisch weiße Flecken hattest, sprich eine DDR drumherum?
Ich hatte weiße Flecken, habe ich auf dem Bauch. Ich habe eine sehr starke Pigmentstörung, die habe ich mir in Italien zugezogen, in dem Jahr, wo Tschernobyl war. Das gehört vielleicht auch zur Biografie dazu. Nee, ansonsten, nee, eine schwere Kindheit hatte ich nicht. Also ich habe Berlin weiterhin wie bis jetzt immer als wohlbehütete Stadt empfunden, wo ich mich immer zu Hause gefühlt habe. Bin dann hier aufgewachsen, zur Schule gegangen. Ich habe dann mal ein Jahr, habe ich mal in Australien gelebt, so richtig, so ohne Geld und alles so.
Hast du da Tankstellen bedient im Outback oder wo?
Nee, ich habe, das Ganze nennt sich Work and Travel, das ist so ein Visa, was die australische Regierung ausstellt. Und habe dann in so Firmen gearbeitet, die für diese Zeitschriften, wo dann so Parfum oder Salbeproben drin sind, das wurde da reingefüllt. Und da bin ich sehr schnell, ich habe Karriere gemacht in Australien, ich war sehr schnell an der Maschine dann direkt, weil es eine deutsche Maschine war. Und der Firmeninhaber in Australien der Meinung war, wenn das eine deutsche Maschine ist, dann ist es ja auch gut, dass der Deutsche an dieser Maschine steht. Und es war aber eigentlich ein Privileg, an der Maschine zu arbeiten.
Chris Guse, in seinem Untertitel nennt man ihn auch Perpetuum mobile, weil wenn man ihn einmal fragt, dann hört er nicht auf zu reden. Ich musste ihm jetzt sozusagen das Wort entziehen, habe aber das Interview als Video auch aufgenommen und ich habe auch schon gesehen, das wird kräftig angeklickt. Eckhard Kern zum Beispiel hat per Twitter das mitgeteilt oder auch Kongressradio per Twitter versehen mit dem Link, wenn Sie auf YouTube gehen und dort einfach Guse Berlin eingeben, beziehungsweise wer ist Chris Guse, werden Sie das Video finden. Ein zweiter Teil ist in Arbeit. Aber weswegen ich Ihnen das erzähle, ist, gucken Sie es einfach ruhig mal an, nächsten Donnerstag um 22.45 Uhr und mailen Sie mich voll oder den RBB, wenn es Ihnen gefällt oder nicht. Das ist zumindest eine Programmoffensive, weiß ich nicht, ob man das so nennen kann, aber zumindest der Gedanke, mal Fernsehen dann doch anders zu denken.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Vielleicht ist ein Hinweis noch gestattet, im Podcast hören Sie dann noch weiterführende Informationen zur Programmstruktur des RBB. Es gibt jetzt monothematische Tage, zum Beispiel dienstags immer den D-Day und da gibt es dann auch eine Doku natürlich zum 13. August, damit Sie nicht denken, der 13. August ist nur der Programmstart. des RBB mit seinem neuen Fernsehen. Nein, natürlich ist dann auch Erinnerung wieder und Mahnung angebracht. Aber zunächst schalten wir alle Kontrolllampen auf grün. Sie werden gleich wissen, warum. Das ist ja so ein beliebter Spruch in der Astronautensprache. Alle Lampen stehen auf grün. Something special happened today. Und der Titel heißt ja Green Lights. I got green lights all the way. So, jetzt angeschnallt, ein Rücksturz in die Vergangenheit.
Ich mache jetzt auf. Ich bin am Fuße der Leiter und werde jetzt vom Landefahrzeug hinuntersteigen. Es ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein Riesenschritt für die Menschheit.
Es stand denn eigentlich in Ihrem Drehbuch, was Sie bekommen haben, also in diesem Pressekit, auch der berühmte Satz drin mit dem großen Schritt für die Menschheit?
Oder? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und diesen Satz kannte vorher auch kein Mensch, mit Ausnahme Armstrong, der den wahrscheinlich von einem geschickten PR-Manager bekommen hat. Es gibt also Stimmen, die behaupten, dass er also Norman Mailer gewesen. Ich habe gerade das Buch hier auf meinem Schreibtisch, das Norman Mailer nachher geschrieben hat. Also das ist ja ein poetischer Satz und sowas ist dem Armstrong ja auch nicht spontan eingefallen.
Und schon gar nicht unter diesem Druck, unter dem physischen, ne?
Natürlich nicht. Und ich muss Ihnen noch was sagen, in dem Augenblick, in dem dieser Satz gesprochen wurde, haben wir den gar nicht mitgekriegt. Der Funksprechverkehr war ja nicht gut in dem Augenblick und über längere Strecken. Es waren furchtbare Knallgeräusche darin und wir haben immer nur gehört, wie er sagt, also die Oberfläche des Mondes ist wie Puder, ich habe jetzt den Fuß draufgesetzt, zieh wieder zurück und jetzt komme ich mit dem anderen Fuß und wir sehen das und das und diesen Satz haben wir wirklich in dem Augenblick nicht mitgekriegt. Ich weiß auch gar nicht genau, wann er denn gesprochen wurde. Es heißt immer, das lesen Sie in der ganzen Literatur, in dem Augenblick, in dem er auf dem Mond stand, hat er diesen Satz gesprochen. Sie können reinhören in den Originalton, da hören Sie den nicht.
Ist das vielleicht eine Fälschung?
Ach, das möchte ich nicht sagen. Nein, das nicht, auf keinen Fall. Also der wird den schon gesagt haben, aber... Ich kann das nicht so verifizieren. Als wir später den NASA-Film bekamen mit den Filmaufnahmen, da sieht man also auch, wie er untersteigt, die Leiter und den Mondboden betritt, da ist dieser Satz ganz deutlich zu verstehen. Nur in der Live-Übertragung ist er nicht zu kriegen.
Das war vor 43 Jahren auf dem Höhepunkt der Weltraumberichterstattung. Wir hörten den wohl bekanntesten Präsentator im deutschen Fernsehen, Günther Siefert, hier in einem Interview mit dem Medienmagazin aus dem Jahre 1999. In voller Länge als Bonustrack dann im Podcast. Ich wurde daran erinnert, als diese Woche am 6. August in den frühen Morgenstunden die NASA ein ferngelenktes Auto auf die Marsoberfläche abseilte und das deutsche Fernsehen darüber im Morgenmagazin berichtete, allerdings nur in wenigen Minuten. CNN berichtete da schon länger, aber ich war freudig erregt, als ich per Twitter mitbekam, dass es mittlerweile, im Internetzeitalter hat mich das jetzt dann doch nicht mehr so überrascht, ambitionierte, ich sag mal Weltraumkenner gab, die das Ganze live gestreamt und vor allen Dingen kommentiert haben. Und ich begrüße die beiden Betreiber von spacelivecast.de, nämlich zum einen Klaus Donat am Telefon und Thomas Wehr zugeschaltet per Skype. Erstmal ein kräftiges Hallo.
Ja, hallo.
Ja, guten Tag.
So, ja, das klappt ja schon mal gut. Die, ich sag mal, technische Herausforderung an diesem bewussten Morgen, als der Rover abgeseilt wurde, war natürlich viel größer, weil 14 Lichtminuten musste man überbrücken. Aber ihr hattet das Bild von der NASA. Wie ging das? Zuerst die Frage an Thomas Wehr.
Ja, also bei der NASA ist es so, dass sie Webstreams zur Verfügung stellen, die öffentlich verfügbar sind. Die NASA ist auch so freizügig, dass man die weiterverwenden darf. Und das dürfen wir uns zunutze machen, machen wir uns zunutze, nehmen diesen Stream auf und restreamen ihn und unterlegen ihn halt mit unserem Kommentar zum einen. Zum anderen produzieren wir eigene Videoclips oder benutzen Videoclips von der NASA oder Bildmaterial von der NASA, was wir dann eigenhändig vertonen und kommentieren.
Aber ich meine, gut, das kann man machen, aber man muss ja dann doch schon ein bisschen leidenschaftlich erstens sich für Weltraum interessieren und dann auch die Gabe haben, das für ein größeres Publikum zusammenzufassen. Klaus, woher kam die Idee dafür?
Ja, also das begann im Jahr 2010, nachdem ich mich schon länger mit der Raumfahrt beschäftigt hatte, in Raumfahrernet, das ist ein Portal, da tauschen sich Interessierte regelmäßig aus, und nachdem ich dann immer wieder englische Live-Übertragungen gesehen habe, stellte sich mir dann eben die Frage, warum gibt es das eigentlich nicht auf Deutsch? Es gibt schließlich bestimmt in Deutschland auch ein größeres interessiertes Publikum, das einfach die technischen Details dann auch mal interessiert, also den Blick hinter den Kulissen, nicht einfach nur die Startmeldung. Und ja, so kam dann die Idee, das einfach mal auszuprobieren. Am Anfang, ja, fing das relativ klein an und sporadisch, und zum Schluss haben wir das eben ein bisschen regelmäßiger gemacht, und ja, so stehen wir dann heute da und haben dann schlussendlich dann auch jetzt die Landung vom Mars Rover kommentiert.
Aber ihr wart sehr sachkundig, will ich mal so sagen, aus meinem laienhaften Verständnis. Also ich habe keinen Unterschied gemerkt zu denen, die das früher im deutschen Fernsehen gemacht haben, die sich dann Weltraumjournalisten nannten oder wie auch immer. Habt ihr eine Vorbildung? Thomas jetzt erstmal vielleicht?
Ja gut, ich bin von Hause aus Elektroingenieur, aber ich war zu Sieferzeiten aktiv mit dabei auf der Couch bei meiner Großtante, und das hat mich so begeistert, dass ich mir diese Themen einfach angelesen habe. Klar, eine Elektroingenieur-Grundausbildung hilft dabei, physikalisches Grundverständnis hilft. Und dann holt man sich das eine oder andere Buch oder tauscht sich halt im Forum aus mit Kollegen, die Luft- und Raumfahrttechnik studiert haben. Und so entwickelt sich das nach und nach mit viel Leidenschaft, Enthusiasmus und natürlich auch Spaß an dem, was man dann hinterher gestaltet.
Und Klaus, wo gibt es bei dir Anknüpfungspunkte in der Biografie?
Also ich habe mich schon immer für Luft- und Raumfahrt interessiert, seit meiner Kindheit. Ich habe einen technischen Studiengang absolviert, Informatik, und das Interesse für Technik ist immer da. Und für mich persönlich ist eben auch die Raumfahrt sozusagen auch die Königsdisziplin aller Techniken. Also nirgends sind die Fehlertoleranzen so gering, nirgends ist es so spannend und nirgends ist das ingenieurtechnische Know-how so am Limit. Und das habe ich mir sozusagen dann eingearbeitet und lange gelesen, viele Dateien durchgelesen, und ja, so schlussendlich hat sich dann so ein bisschen Wissen angeeignet dadurch.
Nun muss man ja wirklich konstatieren, dass Weltraumberichterstattung Routine geworden ist. Das fing ja eigentlich schon an, als die Space Shuttles in regelmäßigen Abständen und auch die sowjetischen Mir-Stationen ständig von den Soyuz-Kapseln Besuch bekam, wo man auch den Überblick verlor, wer ist denn gerade im Weltall und wie lang. Also das will ich erstmal gar nicht so den anderen Profimedien unterstellen, dass da irgendwas verloren gegangen ist. Es ist Alltag im doppelten Wortsinne geworden, aber nicht weniger spannend. Was ist denn für euch das Faszinierende, nicht nur am Beobachten, sondern dann darüber auch sich austauschen mit anderen, die dann euch zuhören? Zuerst vielleicht Thomas.
Naja, ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass es Alltag ist. Wenn es Alltag wäre, dann würde es nicht immer wieder irgendwelche Missgeschicke oder Unfälle geben. Wir stellen immer wieder fest, dass irgendwelche Satelliten gestartet werden und es klappt nicht richtig. Oder halt, wir haben eine Mission zum Mars, wie zum Beispiel die russische Phobos-Grundmission, die dann leider im Erdorbit hängen bleibt und zu guter Letzt dann halt vergnügt. Das ist im Moment, obwohl es immer wieder dargestellt wird, es ist kein Alltag. Und das macht es halt weiterhin spannend und halt die entsprechenden Herausforderungen. Es gibt doch sehr, sehr interessante Missionen, und da muss man einfach dabei bleiben. Das kribbelt einfach.
Klaus, was ist dein Grund, sozusagen in die Lücke zu springen?
Also es ist einerseits die technische Faszination natürlich, dass eben so am Limit der Ingenieurskunst da gearbeitet wird. Andererseits, finde ich, symbolisiert das auch sehr, dem menschlichen Traum sozusagen, mal immer nach oben zu gucken, den Blick zu den Sternen und dem Versuch des Menschen beizuwohnen, vielleicht auch im All irgendwie mal in Zukunft Fuß fassen zu können, die Frage zu beantworten, wo kommt man her, wo geht man hin, und das finde ich eine durchaus spannende Sache, und das ist sozusagen da meine Motivation.
Nun haben wir ja eine spannende Mars-Mission der NASA, also insofern spannend, als dass da tatsächlich ein Gefährt jetzt auf dem Marsboden ist, das auf hohem technischen Niveau ist. Es gab zwar schon in den vergangenen Jahren öfter mal kleine Geräte, die Fernsehbilder lieferten oder Fotos, 360-Grad-Aufnahmen. Was ist für euch jetzt das Berichtenswerte? Also ihr streamt ja weiter und kommentiert weiter von dieser Mission, die ja wahrscheinlich mehrere Monate gehen wird. Aber wann entscheidet ihr, dass ist jetzt ein Punkt, da müssen wir auch in unserem Space Livecast darüber berichten, Thomas.
Ehrlich gesagt, so richtig viel Gedanken habe ich mir darüber nicht gemacht. Das ist eine Bauchentscheidung. In dem Moment, wo wir das Gefühl haben, Mensch, das berührt uns unwahrscheinlich stark und es gibt vielleicht auch andere, die das berühren könnte, dann machen wir das. Aber weitestgehend deswegen, weil man halt selber das Gefühl hat, Mensch, das ist so faszinierend, so spannend, was man dort gerade Neues gefunden hat. Und jetzt fassen wir das einfach mal zusammen und machen das. Das ist mehr so von der Leistung, von dem, was dort passiert, von dem Erstaunen, was man hat und von dem Bauchgefühl abhängig.
Aber Klaus, man kann ja nicht nur Programm aus dem Bauch machen, sondern man braucht ja auch Verlässlichkeit als Zuschauer, der euch zuguckt. Gibt es dennoch ein System, dass man sagt, also wir sind dann und dann auf Sendung?
Also das hängt einerseits natürlich auch stark von der Uhrzeit zum Beispiel ab. Solche Raketenstarts, die finden nicht alle um 20.15 Uhr abends statt, da zur besten Zeit, sondern das kann durchaus eben auch mal vorkommen, dass es 3 Uhr morgens ist und dann muss man eben abwägen, ob es sich dann auch lohnt, ob man dann die Zuschauer auch erreicht. Da sortieren wir natürlich ein bisschen dahingehend aus, dass die Events einerseits zeitlich relativ angenehm sind und zum anderen natürlich auch ja, die allgemeine Gewichtung, also eine Marslandung jetzt zum Beispiel, die geschieht vielleicht mal alle 10 Jahre. Und das ist natürlich einfach ganz klar, dass man das irgendwie als sozusagen als Einstiegshilfe anbieten möchte, eine kleine Einführung gibt, was da genau passiert und wie es passiert und dass sich die Zuschauer dann vielleicht dadurch in dem Sinne begeistert fühlen, dass sie vielleicht dann auch selbstständig weiter recherchieren und sich für das Thema vielleicht weiterhin begeistern können.
Und dann muss man dazu sagen, ihr habt natürlich auch einen E-Mail-Newsletter, den man abonnieren kann, dann verpasst man keine Übertragung und was heute eigentlich Standard ist, sogar eine Mediathek, wo man bestimmte Sachen nachhören und sehen kann, wie zum Beispiel diese Marslandung, die ihr da kommentiert habt. Was wisst ihr denn, und das vielleicht zum Abschluss, über eure Zuschauer? Wer sieht euch zu und warum? Thomas.
Ja, also das fängt an von der Schulklasse, die mit ihrem Lehrer zusammen im Auditorium sitzt und sich dort eine Space Shuttle-Landung anhört oder ansieht. Das ist das, was wir halt mitbekommen. Oder halt der 60, 70 oder 80-Jährige, der sich bei uns meldet und begeistert ist, weil er halt des Englischen nicht mächtig ist und der sagt, hey, toll, dass es euch gibt, toll, jetzt verstehe ich ein bisschen mehr. Aber, und das ist auch interessant, selbst Pressemenschen vom DLR und Presseverantwortliche sagen, Mensch, seitdem wir Space Livecast haben, schauen wir dort rein, weil wir dort den einen oder anderen Kollegen hinzugeschaltet hören, der uns aus nächster Nähe Antworten geben kann, zum Beispiel beim Space Shuttle Start und bei der Landung war das so, als dass wir das jetzt von der Ferne über NASA TV mitbekommen. Und so breit ist eigentlich unser Spektrum und das ist unwahrscheinlich toll. Wir sind da sehr, sehr dankbar oder ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass wir so vielschichtiges Publikum haben.
Muss man kurz sagen, DLR in dem Fall nicht Deutschlandradio, sondern das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Klaus, vielleicht noch ein Tipp aus der Mediathek, wenn jetzt jemand neugierig geworden ist und vielleicht eine spektakuläre oder interessante Geschichte bei euch nachsehen will aus der Mediathek. Was würdest du empfehlen?
Also einerseits ist es natürlich ganz toll, die letzten Space Shuttle Starts sich vielleicht noch einmal anzuschauen. Das Programm wurde zwar eingestellt, aber das ist trotzdem ja eine der kompliziertesten Maschinen oder wenn nicht gar die komplizierteste Maschine, die je gebaut wurde. Und das ist vielleicht eine schöne Sache, die man sich auf jeden Fall auch noch mal anschauen kann, auch nachträglich natürlich.
Und hier hören wir jetzt im Medienmagazin ganz kurz die Landung des Mars Rovers am 6. August um 7.32 Uhr. Wie ihr, das muss man sagen, natürlich auch zu Recht freudig erregt ausgeflippt seid. Dankeschön für dieses Interview. Das war Thomas Wehr und Klaus Donath. Sie betreiben den Space Livecast im Netz unter der Adresse spacelivecast.de. Vielen Dank.
Ja, gern geschehen.
Okay, jetzt haben Sie die Töne verloren von der Erde. Das heißt, die Direktübertragung funktioniert nicht, aber über Odyssey geht's noch. So, jetzt müsste abgeworfen sein. Jetzt macht man dieses krasse Seitenmanöver.
Jetzt muss ja eigentlich...
Damit man nicht in den Fallschirm fliegt.
Odyssey rausfallen aus der Haube, ne?
Ist es schon. Odyssey-Signal ist weiter stark.
We are in powered flight.
Powered flight. Alter Schwede.
Super Signal von Odyssey, was natürlich sehr toll ist.
Moment.
About 70 meters per second.
Alter Schwede.
500 meters in altitude. Descending at about 0.75 meters per second.
Das funktioniert.
40 Meter.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Also Abstiegsgeschwindigkeiten, yeah. Alles nominal.
Remu stable.
Stable.
Remu stable.
Und das Odyssey-Signal ist weiter stark.
UHF
ist gut. Touchdown confirmed. Jawoll, das gibt's nicht. Hört mir einfach mal zu. Ah, da haben sie den Ton abgeschaltet. Jetzt ist es wieder da. Hört mir einfach mal zu. Gucken, ob wir wieder Ton kriegen. Ach, schade.
Sauber auf dem Mars gelandet. Viel interessanter ist jetzt...
Ob's Bild, kommt das Bild? Und kommt das Bild? Ist noch die Frage. Also Touchdown confirmed bedeutet, der Rover hat gesendet. A, ich bewege mich nicht mehr. B, ich glaube, ich bin hier und da. Und C, er hat mindestens für ein paar... Und er hat mindestens für... Lass mich mal... Er hat für mindestens 3-4 Sekunden gesendet. Und das heißt, die Crew Stage ist nicht auf ihn draufgehauen. Ne? Das heißt, alle diese drei Sachen sind sicher.
Der Kran selber, hat der separiert? Wissen wir das?
Also wir wissen, dass der Rover mehrere Sekunden gesendet hat. Genau. Der Rest ist wurscht.
Naja gut, ich meine, diese Stufe hinter sich herzuschleppen macht auch keinen Spaß, ne?
Er bewegt sich aber nicht mehr. Und ich glaube, wenn die Rakete die Seile noch dran hätte und die würde wegfliegen, hätte dann Rover hinter sich hergezogen. Also, Achtung. Das hat wohl alles geklappt.
Und jetzt warten wir auf die Bilder, ja.
Okay, Odyssey-Signal ist immer noch stark. Da ist es, da ist es, da ist eins. Ich sehe es, da ist es. Oben rechts. Mal gucken, ob sie es in Vollbild noch hinkriegen. Thumbnails sind da, da ist es. Und man sieht den Boden. Ah, Wahnsinn.
Das heißt, ein totaler Erfolg.
Ein absoluter Erfolg. Das ist das beste Szenario, was hätte kommen können.
Genial, es hat alles funktioniert.
Das ist ja wirklich ein historischer Tag. Dieses Landeverfahren, das hat man noch nie probiert. Das sah so verrückt aus. Und es hat tatsächlich geklappt.
I'm far away, I took a rocket trip to Mars. I flew away, cause life on Earth was too harsh on me. I walked on the moon, but too soon I couldn't stand the view. I turn to the sun and the stars, but they all shine down on you.
Und mit dieser Begeisterung für den Mars endete auch die Live-Sendung des Medienmagazins. Sie sind bereits im Podcast-Bonustrack und wie angekündigt hören Sie gleich das Interview mit Günther Siefert über die damalige Berichterstattung zur Mondlandung. Doch zuvor, ich hatte es angekündigt, Stefan Ababanel von der RBB-Chefetage noch ganz kurz zur Erklärung, wie denn die Programmreform des RBB-Fernsehens sich auswirkt auf die einzelnen Wochentage, beginnend mit dem Montag.
Der Montag wird sehr stark, wenn man von Vorabend absieht, wo wir natürlich regionale Informationen machen, dem Krimi gewidmet sein. Sowohl dem neueren Krimi wie auch dem älteren, also sehr viel Tatorte, Polizeirufe. Das in der Kombination natürlich unterbrochen von den Nachrichten, wie immer, und nicht unterbrochen, sondern die Nachrichten sind ja ein ganz essentieller Bestandteil des Programms und der Umweltsendung. Aber man könnte sagen, Krimi ist der Montag. Natürlich möchte der Programmplaner jeden Tag eigentlich klar und eindeutig programmieren mit einer verlässlichen Farbe und Wiedererkennbarkeit. Dem sind allerdings Grenzen gesetzt, weil wir aufgrund der Programmvielfalt, die wir haben und auch des Programmauftrags, solche eine monochrome Programmierung nicht hinbekommen. Es gibt immer Unterbrechungen, aber Montag ist eindeutig der Krimitag.
Monochrom, ist das tatsächlich das Ideal? Weil ich mir auch vorstellen kann, dass ich Lust habe am Mittwoch auf Krimi oder so. Entspricht das der Medienerfahrung in Deutschland, dass man sich das dann besser merken kann?
Also die Erfahrung, monochrom ist vielleicht klingt etwas zu negativ, aber die Erfahrung lehrt schon, dass bestimmte Programmgenres gekoppelt ein bestimmtes Publikum dann auch binden und halten. Das ist schon so, man nennt das, wo wir Audience Flow, das ist schon der Fall. Das sehen wir jetzt am Montag auch. Wir haben den Montag jetzt im Sommer schon als Krimitag etabliert und das hat wunderbar funktioniert. Also die Leute sind dran geblieben. Es spricht dafür, dass diese Kombination aufgeht.
Dienstag, ich erwähnte es, Dokumentation. Sind denn genug Dokumentationen da, um jede Woche in der Primetime bis Mitternacht ungefähr Dokumentation zu bringen?
Also genug ist da. Es ist dann nicht nur eigenes Programm oder es ist nicht nur Erstsendung. Wir werden natürlich sehr, sehr stark profilbildend in den Erstsendungen arbeiten. Wir werden aktuellere Wiederholungen des eigenen Programms reinnehmen und wir sind natürlich im Verbund der anderen dritten Programme sehr stark auch verbunden mit anderen Produktionen, die wir vom WDR, vom NDR, MDR bekommen, die häufig auch in der Region spielen. Die Sender will dann ja auch bei uns, aber für uns ist das schön, weil wir dann auf diese Weise attraktive Produktionen kriegen. Also ein bisschen auffüllen müssen wir es schon, aber das machen wir intelligent, das machen wir bisher ja auch.
Mittwoch, wie wird man den künftig wahrnehmen als Tag?
Ja, im weitesten Sinne als ein sehr menschennah, serviceorientierter, ratgeberorientierter, aber jetzt nicht im klassischen Sinne eines Ratgebermagazins, sondern wie wir es beispielsweise jetzt sehen werden bei Berlin-Brandenburg-Check, also reale Menschen erzählen über ihre Gegend und sagen den Leuten, ob man da mal hinfahren sollte oder nicht. Also im weitesten Sinne ja Ratgeber, Service und mit leichter Hand, aber mit sehr unterhaltsamen Elementen auch. Und natürlich Viertel nach acht weiterhin sehr erfolgreich das Gesundheitsmagazin.
Donnerstag?
Donnerstag ist ein bisschen ein Abend, der in zwei Hälften zerfällt. Wir haben sehr erfolgreich um Viertel nach acht einen TV-Film, ein Nachspiel aus dem ersten Programm. Und dann wird es kulturig, szenisch, Innovation. Also nach den Nachrichten geht es los. 22:45 Uhr, insbesondere an der Fläche, wo wir Dinge ausprobieren wollen. Guse, die neue Literatursendung mit Dieter Mohr. Wir gucken mal weiter, was wir noch finden an Ereignissen in der Stadt. Also da geht es wild zu, da gibt es auch keine klare Vorgabe. Nur es muss irgendwas passieren, was ungewöhnlich ist.
Freitag.
Unterhaltung. Ganz eindeutig mit der starken Marke Michael Kessler, Viertel nach acht, 21 Uhr. Auch eher Comedy-orientiert, mit Kompilationen, mit neuen Dingen und dann ab 22 Uhr der Talk.
Was ändert sich am Wochenende?
Am Wochenende haben wir eine neue starke Marke am Vorabend 18.30 Uhr gesetzt, heißt die RBB Reporter. Hier wird es regionale Reportagen geben, sehr zeitgemäß, sehr heutig, sehr aktuell, aus allen Teilen der Region. Viele Redaktionen werden daran mitwirken, auch neben der Feature- und Dokumentationsabteilung Abendschau, Brandenburg Aktuell und ZIP, die selber zuliefern. Also es wird ein bunter Platz, der sehr, sehr heutig und sehr regional orientiert ist. Und am Sonntag beispielsweise Täter, Opfer, Polizei, ein Magazin, das wir jetzt 14-tägig haben mit großem Erfolg, fast der erfolgreichste Programmblock, den wir haben. Das wollen wir jetzt wöchentlich machen.
Sie zeigen auf Plakaten für das neue, das faule Programm junge, dynamische Menschen. Ist das Ihre Wunschzielgruppe? Werden die Älteren nichts mehr zu sehen bekommen oder wollen Sie den zusätzlich ins Boot bekommen?
Wir wollen zusätzlich jüngere, nicht ganz junge Leute. Wenn Sie genauer hingucken, so ganz jung sind die auch nicht, aber die haben natürlich von ihrer ganzen Lebenshaltung her eine sehr junge Anmutung. Wir gehen davon aus, dass wir diese Zielgruppe mehr erreichen wollen als bisher. Und zweitens, dass die älteren Zuschauer auch die jungen Leute sehr gerne sehen. Jedenfalls diese attraktiven, netten, charmanten Menschen, die wir präsentieren. Darüber hinaus werden wir, wenn wir die Kampagne weitermachen, sicherlich in der Altersstreuung auch etwas breiter werden. Wichtiger war uns ein anderer Punkt, dass das reale und reelle Menschen sind. Also nicht irgendwelche Modeikonen, sondern Menschen wie du und ich, in denen man sich wiedererkennt. Und wenn sie ein bisschen jünger sind als das Stammpublikum, dann ist es nur gut.
Nun sagt ja die Medienforschung, dass die etwas jüngere Zielgruppe immer mehr ausweicht vom zentralen Fernseher im Wohnzimmer auf andere moderne Devices, sprich also Tablet, PC oder sogar Smartphones. Das geht natürlich alles mit der RBB Mediathek, aber wird denn das, was Sie dort anbieten, auch alles in der Mediathek zu sehen sein? Es ist ja immer so zu lesen und zu hören, dass mitunter rechte Probleme auftreten.
Also unser Ehrgeiz ist schon, möglichst alles in die Mediathek zu bringen und das auch schnell, sodass die Leute zeitunabhängig oder ortsunabhängig sich das Programm angucken. Manchmal gibt es Grenzen, aber der Ehrgeiz ist schon da. Und was die jungen Leute angeht, das Kuriose ist ja, der Fernsehkonsum unter jungen Leuten ist ja nicht weniger geworden. Gleichzeitig steigt sprunghaft der Internetkonsum. Und ich sehe es bei meinen eigenen Kindern, die gucken Fernsehen mit dem PC oder dem Handy oder dem Laptop und kommunizieren, während sie gucken. Sie machen beides gleichzeitig.
Und da kann man dann möglicherweise die von Ihnen so ausgeklügelte Wochenplanung natürlich zeitsouverän durcheinander bringen. Also wer tatsächlich Krimi sehen will, kann das dann auch am Montag da der RBB Mediathek. Vielen Dank für das Gespräch. Soweit als Nachtrag Stefan Ababanel, Chef der Programmplanung des RBB Programmdesigns zur Wochenstruktur des neuen Fernsehprogramms. Jetzt, wie angekündigt, zum Interview mit Günter Siefert. um den Teil bereinigt, den Sie bereits in der Live-Sendung gehört haben. Günter Siefahrt, der 2002 verstorbene ARD-Journalist, der zusammen mit Ernst Huberti die ARD-Sportschau aus der Taufe hob, dann lange Zeit im WDR-Fernsehen die Wissenschaftsredaktion leitete und in dieser Mission sozusagen auch die ARD-Sondersendungen moderierte, immer dann, wenn Saturn V-Raketen Apollo-Kapseln in Richtung Mond transportierten. Hören Sie nun eine Aufnahme aus dem Medienmagazin vom 18. Juli 1999.
Ja, solange wir noch keine Bildverbindung nach Amerika und keine Bildverbindung in das Raumschiff haben, können wir uns natürlich immer wieder mit unserer Fähre hier im Studio unterhalten. Und ich glaube, wir sollten, Herr Brock, jetzt noch einige Dinge erläutern. Da haben Sie zum Beispiel an dem Fenster, durch das Sie ja auf den Mond hinunterschauen können, da haben Sie ein Gerät. Würden Sie das mal erläutern?
Dieses Gerät wird, wenn es benötigt wird, an dem Ausflugfenster befestigt, womit die Apollo-Kapsel eingeperlt werden kann.
Ja, wir sind ja hier in der Fähre und die Kapsel
die kommt,
zu der die Fähre ja wieder zurückkehrt.
Die Fähre wieder zurück und da ist hier eine Zielvorrichtung drin und die muss in Deckung gebracht werden mit bestimmten Markierungen auf der Apollo-Kapsel.
Ja, ja. Sagen Sie, das haben wir noch gar nicht erwähnt, auch eben nicht. Sie sind ja festgebunden jetzt. Sie sind hier starr mit einem Band an den Boden gefesselt. Ja. Na, das ist natürlich...
Das ist ja praktisch die Befestigung des Astronauten, denn im Weltraum ist alles schwerelos. Und wäre der Astronaut nicht angeschnallt, hätte er nicht eine künstliche Schwere, wäre er gar nicht in der Lage, irgendwelche Hebel zu betätigen. Er würde wahrscheinlich waagrecht hochfliegen, denn jede Kraft bedingt ja eine Gegenkraft.
Aber Sie stehen, Sie sitzen nicht in der Fähre.
Wir stehen in der Fähre, wir sitzen nicht.
Nun erklären Sie doch noch einiges zu diesen Armaturen.
Das Wichtigste für heute Nacht dürfte wohl dieser kleine Anzeiger sein. In dem Augenblick, wo die Mondfähre Kontakt mit dem Mondboden hat, dass der Sensor den Boden berührt, leuchtet hier ein blaues Licht auf. Das heißt, wir sind auf dem Mond.
Der Mann, der sich dies alles erklären ließ in einem 1:1 Modell der Mondfähre, heißt Günter Siefahrt und ist jetzt für uns am Telefon. Wunderschönen guten Tag, Herr Siefahrt.
Ja, guten Tag, Herr Wagner.
Eine Frage, die sich sofort aufdrängt, wenn man diese Aufnahmen noch einmal hört und sieht. Woher hatten Sie denn in einer Zeit des Wettlaufs zum Mond authentische Angaben über technische Details der Raumflugtechnik und der Mission generell? War das nicht top secret?
Nein, keineswegs. Im Gegenteil, die Amerikaner waren ja interessiert daran, dass diese Ereignisse einfach in der Weltöffentlichkeit bekannt wurden. Und so wurden uns eigentlich auch in Amerika alle Türen geöffnet. Wir konnten also die Institute der NASA besuchen, in Huntsville, in Houston, in Cape Canaveral. Wir konnten in die Industriewerke gehen, wo die Raketen gebaut wurden und die Raumschiffe. Und wir konnten eigentlich alle Informationen bekommen, die notwendig waren. Wir haben etwa 14 Tage vorher ein 250 Seiten dickes sogenanntes Presskit bekommen. Da war der Flugplan drin, da waren Biografien der Astronauten drin, da waren technische Details über alles drin. Die Amerikaner wollten ja, dass dies alles bekannt wird. Sie wollten ja nichts hinterm Berg halten. Ganz im Gegensatz zu den Russen, die damals ja also mehr als verschwiegen waren. Die haben ja gar nichts gesagt.
Zurück zu der Fernsehübertragung. Sie wussten, dann und dann startet die Apollo-Mission, dann und dann ist möglicherweise mit einer Mondlandung zu rechnen, aber Sie hatten die Unwegsamkeiten einer Live-Übertragung ja auszubaden, insofern, weil man nie genau vorhersehen konnte, wann denn tatsächlich Eagle landen konnte. Ja, sämtliche Drehbücher sind dort futsch, wenn dort irgendetwas anders abläuft.
Sie haben eigentlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Das Schwierige war eigentlich, bei dieser ganzen Übertragung immer genau zu wissen, was passiert jetzt. Das heißt, wir hatten ja durch Kopfhörer ständig den Funksprechverkehr zwischen dem Kontrollzentrum und dem Raumschiff im Ohr. Das konnten wir genau verfolgen. Und wir haben auch die kritischen Situationen verfolgen können. Also immer Stück für Stück, Minute für Minute weiterzugehen. Wie läuft das jetzt ab und endet das nicht möglicherweise in einer Katastrophe? Die Chance hätte ja auch bestanden.
Waren Sie darauf vorbereitet?
Ich glaube, wir alle, das heißt meine Kollegen, die als Reporter mit im Studio waren, ich war ja nicht der Einzige, und auch unser Mann in Houston, Werner Büdler, ich glaube, wir waren sehr optimistisch, dass das gelingen würde. Aber im Rückblick muss ich natürlich sagen, die Chancen waren 50-50.
Mehr zu diesem Medienereignis anno 1969, gleich nach dieser Musik. Im Radio 1 Medienmagazin blicken wir zurück ins Jahr 1969, 20. und 21. Juli. Apollo 11 landet auf dem Mond und die ARD ist mehrere Stunden live dabei. Am Telefon immer noch Dr. Günther Siefert, der damals durch die ARD-Sondersendung leitete. Anders als bei einem Fußballspiel, wo man weiß, da gibt es eventuell noch eine Verlängerung und dann das Elfmeterschießen, ist eine Mondlandung, die vorher noch nie so durchgeführt wurde, natürlich eine Sendung ins Ungewisse. Auf wie viele Stunden hatten Sie sich denn vorbereitet?
Wir hatten uns darauf eingerichtet, an dem 20.07., das war ein Sonntag, nachmittags und am Abend die Mondlandung zu übertragen. Nur die Mondlandung. Und dann wieder abzubrechen und zu sagen, wir melden uns morgen früh wieder, wenn die Astronauten um 6.30 Uhr, so war das ursprünglich geplant, die Mondfähre verlassen und ihre Exkursion auf den Mond unternehmen. Nun war das alles plötzlich alles ganz anders. Nach der erfolgten Landung hieß es, die steigen früher aus, das kann schon heute Nacht sein, um 12 Uhr, um 2 Uhr, um 4 Uhr. Also mussten wir auf Sendung bleiben. Die Zuschauer hätten uns gesteinigt, wenn wir dann einfach Schluss gemacht hätten. Sie dürfen nicht vergessen, dass in dieser insgesamt 28-stündigen Sendung, die lief ja dann bis montagsabends, bis zum 21. um 21 Uhr, dass wir nur 2,5 Stunden lang Bilder live vom Mond hatten. Das Problem war ja auch immer, dass man mit der Energie, die man hatte, sparsam umgehen muss. Die musste man vor allem ja auch für die Computerübertragung, für die Datenübertragung brauchen, für den Funksprechverkehr. Das brauchte ja alles Energie, nicht? Und da ist man natürlich bei der ersten Mondlandung mit der Fernsehkamera sehr spärlich gewesen. Die hatte auch nur 320 Zeilen, nicht?
Aber man sah doch eigentlich die Bilder von außen. Wie kam die Kamera dahin?
Das ist ganz einfach. Die war also in der Mondfähre in einem Behälter untergebracht. Ja, sagen wir mal so 3 Meter über Grund. Und als der Armstrong ausstieg, durch die Luke kam und oben auf der Sprosse stand, da ist so ein kleiner Balkon gewesen, bevor er runterging, die Leiter, hat er diesen Behälter geöffnet und hat die Kamera rausgezogen. Und dann war die so eingestellt, das hatten die vorher also ganz genau ermittelt und fixiert, dass man dann sehen konnte, wie er die Leiter runterging. Das war dieser Blickwinkel. Und dann, als er unten war, hat man die Kamera umgebaut. Die haben die dann aus diesem Behälter rausgeholt oder aus dieser Position und haben die, na so vielleicht 15 Meter von der Mondfähre entfernt, aufgebaut, dass sie im Hintergrund immer die Mondfähre hatten und die Experimente, die aufgebaut wurden. Die Kamera hat ja automatisch gearbeitet, die braucht ja nicht bedient zu werden, war ja auch keine Gummilinse dabei und so. Und so ist eben dieses Blickfeld der Aktivitäten auf dem Mond, sie haben sie dann noch einmal, glaube ich, nochmal umgebaut, so ist das immer im Blickfeld gewesen.
Nun haben wir gehört von Georg Scheller, dass diese mehrstündige Übertragung nochmal wiederholt wird vom Bayerischen Rundfunk. Aber wir haben auch gehört, dass es davor beim Westdeutschen Rundfunk und dann in der Wiederholung beim Bayerischen Rundfunk kurz nach Mitternacht auch eine neue Diskussionsrunde geben wird mit den Beteiligten der damaligen Runde. Worüber werden Sie sprechen?
Ja, zunächst einmal, diese Wiederholung ist ein Zusammenschnitt von etwa 5 bis 6 Stunden, der eigentlich nur die Höhepunkte zeigen kann. Und vorher machen wir eine etwa 2-stündige Sendung, in der auch einer der Apollo-Astronauten, allerdings nicht Armstrong und Aldrin, sondern Duke anwesend sein wird. Es wird ein Wissenschaftler anwesend sein, der damals an den Experimenten beteiligt war. Und mein Kollege Hans Heine und ich werden also auch als Gäste in dieser Sendung sein. Und ich habe gerade gestern den Ablaufplan für diese Sendung bekommen. Es wird also eine Diskussion mit Filmeinblendungen sein insgesamt. Und zum Schluss gibt es auch noch eine kleine Geburtstagsüberraschung. Aber die kann ich Ihnen und darf ich Ihnen leider nicht verraten.
Ja, dafür habe ich Verständnis. Aber vielleicht verraten Sie uns noch ganz kurz, was denn aus Ihrer Sicht von dieser Mondreise geblieben ist. Auch Sie haben ja auch die danach folgenden Mondmissionen kommentiert und sind ja sozusagen in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen als Mr. Apollo, als der Mann, der mit diesem Knopf im Ohr uns alle begleitet hat bei diesen wichtigen Mondmissionen. Aber was ist geblieben?
Also in erster Linie, das muss man einfach sagen, war es ja ein Programm, das den Amerikanern ihr Selbstbewusstsein wiedergeben musste oder sollte. Denken Sie bitte zurück an die Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Immer hatten die Russen die Nase vorn. Die Russen wollten auch zum Mond. Bei denen ist das eigentlich erst in den letzten Monaten gescheitert. Die Rakete hat nicht funktioniert, die Auseinandersetzung zwischen militärischer Raumfahrt und ziviler Raumfahrt hat nicht geklappt. Sie haben ihren hervorragenden Raketeningenieur Koroljew durch Tod verloren. Also beide wollten zum Mond und wollten dieses Wettrennen gewinnen. Aber denken Sie nochmal einfach zurück aus der Perspektive von heute. Ich glaube, ganz endgültig kann man dieses Ereignis historisch immer noch nicht einordnen. Nur eins möchte ich sagen. Überlegen Sie einmal, was wir in diesem 20. Jahrhundert alles erlebt haben. Es waren doch fast nur Tatarenmeldungen. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Nazizeit, Holocaust, Hiroshima, Katastrophen noch und noch. Und dann gab es zwei Ereignisse, die dann doch gesagt haben, es geht ein bisschen weiter mit der Menschheit. Das eine war 1989 die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands und das andere war 20 Jahre vorher eine unglaubliche Entdeckungsreise, die lange ein Menschheitstraum war, nämlich auf dem Mond zu landen. Und ich glaube, so muss man es auch ein bisschen einordnen. Es hat auch psychologische Aspekte und denken Sie dran, uralter Menschheitstraum. Lesen Sie die abendländische Literatur, da finden Sie immer wieder Hinweise dafür.
Dr. Günther Siefert am Dienstag und in der Nacht zum Mittwoch nochmal für uns alle zu erleben, die Mission vor 30 Jahren und eine aktuelle Diskussion. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche toi toi toi.
Dankeschön, auf Wiederhören.